Deutschlandfunk, Information und Musik.
Kein anderer Beschluss der letzten Corona-Konferenz am Mittwoch dürfte so umstritten sein wie die Öffnung der Friseursalons. Alles bleibt erstmal zu, außer Friseure. Ja, und je nach Bundesland die Schulen natürlich. Weiterhin zu Hause bleiben, niemanden treffen, arbeiten im Homeoffice ist also weiter das Gebot. Aber das dann immerhin gut frisiert. Und ja, in der Zoom-Konferenz ist die Haarpracht natürlich schon noch zu sehen. Weil wohl so manchem Ministerpräsidenten klar war, dass nicht jeder Bürger nachvollzieht, warum ein einstündiger Aufenthalt in einem kleinen Friseursalon weniger gefährlich sein soll als ein 15-minütiger Aufenthalt im Klamottenladen, hat etwa Markus Söder den Friseurbesuch zu einer Frage der Würde erklärt. Die Entscheidung für die Wiedereröffnung der Friseure habe nicht nur mit Hygiene zu tun, sondern eben auch mit Würde. Wird die in Form gebrachte Haarpracht damit überhöht oder ist der Friseur wirklich so systemrelevant? Darüber möchte ich mit dem Soziologen Hans Bauer sprechen. Er hat im letzten Jahr eine Kulturgeschichte der Frisur und des Friseurhandwerks vorgelegt. Herr Bauer, haben Sie sich schon einen Termin geben lassen?
Ein Termin für was?
Für den Friseur.
Ach so. Nein, ich bin wieder zu meiner Frau zurückgekehrt, die in meinem Leben zwischendurch immer mal wieder mir die Haare geschnitten hat. Und in den letzten Jahren war ich dann natürlich bei Friseuren. Aber jetzt bin ich sozusagen zu ihr zurückgekehrt und deswegen pressiert sie mir nicht.
Können Sie denn die Entscheidung der Bund-Länder-Runde vom Mittwoch nachvollziehen? Alles bleibt zu, außer die Friseure?
Naja, ich finde das schon eine sehr interessante Angelegenheit. Also hat er auch damit zu tun, dass so die Frage diskutiert wird, welche Berufe denn systemrelevant sind. Und durch die ganze Diskussion der Friseur, der ja eigentlich so von seinem Status und von seinem Image her nicht so ganz positiv eingeschätzt worden ist, würde ich mal sagen, dass der irgendwie doch eine gewisse Höherwertung erfahren hat. Die Friseure scheinen auch eine ganz gute Lobby zu haben.
Anscheinend.
Ich muss mal aber die Bedarfsseite auf Seiten der Menschen, die ist ja irgendwie auch sehr viel deutlicher geworden.
Warum ist denn der Gang zum Friseur so wichtig? Ist die gemachte Frisur wirklich eine Frage der Würde, wie Markus Söder behauptet hat?
Naja, also ich denke, Würde hat mit Hygiene, hat mit Körperbewusstsein zu tun, hat mit dem Gefühl zu tun, einigermaßen gepflegt daherkommen zu wollen. Also ich glaube, man merkt schon, dass das, was da mit dem Kopf und mit dem Haar und mit der Frisur zu tun hat oder mit der Gestaltung seiner selbst, also irgendwie auch mit der eigenen Persönlichkeit, dass das natürlich viel mit Würde zu tun hat und mit dem Empfinden, sich um sich selbst zu kümmern, bis hin zu so einem Gefühl von Wellness.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Haare sind ja auch Teil unseres Willens, uns selbst zu gestalten zu wollen, Teil unserer Körpersprache. Ja. Was sagt denn meine Frisur über mich aus? Und was sage ich mit meiner Frisur?
Also ich vermittle auf jeden Fall einen Eindruck nach außen, wie bewusst und wie gestylt und wie gewollt auch immer. Oder eben auch das Gegenteil, also dass ich darauf keinen Wert lege oder vielleicht sogar in einer gewissen Weise mich auch gegen den Mainstream verhalten will, indem ich zum Beispiel keinen Frisurmoden hinterherrenne oder sowas. Also das, denke ich, ist doch alles Ausdruck dessen, dass ich mich darstellen will. Und das Haar und die Frisur ist natürlich ein höchst hervorragender Bereich, in dem ich mich zeigen kann, in dem ich zeigen kann, wer ich bin oder wer ich sein will oder was ich darstellen will oder wie ich meine Rolle auffasse.
In den 60er Jahren galten lange ungemachte Haare ja als rebellisch, vielleicht auch, weil man sich der Ordnung, der Bändigung entziehen wollte?
Ja, genau. Als Protestzeichen, als Symbol von Nicht-Angepasstheit und Protest hat das Haar schon immer eine Rolle gespielt. Genauso wie natürlich das Gegenteil. Also, dass man die Haare geschnitten hat, die Haare als Bestrafungsmittel benutzt hat, zum Beispiel. um eben auch nach außen darzustellen, der gehört nicht dazu oder hat sich falsch verhalten. Also da gibt es ja, wie wir in unserem Büchlein ja auch beschrieben haben, sehr viele Beispiele für die verschiedenen Formen, das Haar zu benutzen, eben Bestrafungen darzustellen oder ein gewisses an den Rand der Gesellschaft stellen. Das Interessante ist ja, das Haar wird ja ganz häufig betrachtet so als die Verbindung des Menschen zum Himmel. Also da wächst aus dem Körper, aus dem Kopf nach oben etwas hervor, das nach oben strebt. Deswegen ist es ja auch sehr häufig mit Göttlichkeit verbunden worden. Und um genau die zu kappen, das abzuschneiden, da ist natürlich das Abschneiden des Haars und das Kahlrasieren eine ganz radikale Form, um das zu zeigen.
Man kann den regelmäßigen Gang zum Friseur ja auch als Konflikt zwischen unserem Willen, den eigenen Körper zu gestalten, und der Natur verstehen, als Zwiespalt.
Ja.
Sind deshalb bei unseren Haaren, bei unserer Frisur Natur und Kultur auch so eng miteinander verbunden?
Genau, also das Haar ist natürlich immer ein ganz starker Ausdruck von Natürlichkeit. Also deswegen haben wir auch in den Titel unseres Büchleins reingeschrieben über den Eigensinn des Haars. Also es hat von Natur aus sozusagen ganz starke eigene Kräfte. Es hat ja eine ähnliche Biografie wie der ganze menschliche Körper. Also es wächst und es wird alt und es wird zunächst kräftiger und wird dann dünner und so weiter und so fort. Und der Gegensatz zur Natürlichkeit, die Kulturlichkeit, die immer damit zu tun hat, dass der Mensch eingreift und damit was machen will und ausdrücken will und zeigen will. Also das ist immer ein Spiel zwischen Natürlichkeit und Kulturlichkeit.
Den anderen Aspekt, den haben Sie ja auch gerade schon angedeutet, die Vergänglichkeit. Also dass Haare immer weiter wachsen, kann ja auch als Zeichen dafür gesehen werden, dass wir vergänglich sind.
Ja.
Kann man den Friseurbesuch so auch als Kampf gegen die eigene Vergänglichkeit betrachten?
Ja, also ich denke, dass das zwar jetzt nicht bei jedem Friseurbesuch ein bewusster Grund dafür ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich so in dem Umgang mit dem Haar und natürlich auch mit dem Erleben, wenn es weniger wird und dünner wird und sowas, da passiert schon immer irgendwie so eine Spiegelung, die mit der eigenen Vergänglichkeit zu tun hat, ganz gewiss.
Vor allem, wenn man färbt, kann man dagegen angehen.
Ja, genau.
Sie haben Ihr Buch ja Haarige Kunst genannt. Ist der Friseur aus Ihrer Sicht mehr Künstler als Handwerker?
Ich würde mal eher sagen, es ist die Frage, was er sein sollte. Also er ist auf jeden Fall ein Handwerker, weil es dann natürlich ja eben auch die ganzen schnitttechnischen Aspekte und all das gibt. Aber er wird, glaube ich, also das ist irgendwie so auch die These in unserem Buch, er wird dann eher ein Künstler, wenn er es versteht, das Haar als nicht nur Objekt, sondern auch als Gegenüber zu verstehen und so mit ihm zu arbeiten.
Nun hat der Friseur ja auch noch eine andere Rolle. Er wurde ja auch immer mal wieder als Psychologe der Nation betrachtet, auch als Seelentröster. Warum funktioniert das so gut? Warum kann er diese Rolle so gut einnehmen?
Der Friseur rückt einem schon sehr nahe zu Leibe. Also er berührt einen intensiv, er berührt einen in einem Bereich, den wir zumindest so ein Stück weit durchaus zum Intimbereich zählen und rechnen. Also dieses Berührtwerden und sehr nahe kommen ist schon allein auf der körperlichen Ebene, glaube ich, ein wichtiges Faktum. Und das andere ist natürlich, dass er ja ganz unmittelbar mit dem eigenen Aussehen und dessen Veränderungen zu tun hat. Und wir ihn zum Teil um Rat fragen, wie soll es denn sein, oder ihm aber auch sagen, wie wir es wollen. Also da ist ja auch jetzt auf der Kommunikationsebene durchaus viel Raum, um sich zu begegnen oder eben auch nicht zu begegnen, wie wir aus vielen Friseurgesprächen wissen. Also der Kontakt zu dem Friseur als jemandem, der einen da behandelt, der ist schon sehr intensiv und sehr nah.
War der Friseur immer schon ein Umschlagplatz für Klatsch und Tratsch?
Ja, also das finde ich so lustig. Also Das wurde ja zum Beispiel erzählt über die Friseursalons in der ehemaligen DDR, dass die dort so die wichtigen Informationsumschlagsplätze waren. Und in dem kulturhistorischen Teil von unserem Buch haben wir auch zum Beispiel die Badestuben der Bader beschrieben, bei denen es ja auch um das Baden und das Haareschneiden und diverses anderes ging. Und dass da dann zum Beispiel, also eine der Gründe dafür, dass die Bader dann ja auch ein Stück weit verboten worden sind oder jedenfalls in ihrer Bedeutung sehr stark reduziert worden sind, der hatte damit zu tun, da gibt es irgendwie ein ganz schönes Zitat von irgendeinem Herrscher, der sagt, die Badestuben müssen weg, da sitzen sie nur rum und schimpfen über den Papst und den Kaiser. Also, dass ich das auch so als Sammelplatz für Opposition oder nicht gehorsame Menschen zum Teil rausgebildet hat. Das sind lauter so Bilder, die damit zu tun haben, dass der Friseursalon oder die Badestube oder wie auch immer einfach wichtige Kommunikationsorte waren.
Ein Hort der Rebellion geradezu.
Ja.
Lassen Sie uns zum Ende unseres Gesprächs nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wird der Friseurberuf jetzt wieder mehr an Ansehen gewinnen? Auch vielleicht das Ansehen, das er verdient?
Den Eindruck habe ich schon, wobei es schon zwiespältig ist. Also in der ganzen Entwicklung jetzt mehr so auf der wirtschaftlich-ökonomischen Ebene gibt es ja schon stark die Spaltung zwischen den Billiganbietern und schnell und ohne Anmeldung und das andere Extrem, die Starfriseure. Also die Schere, die hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr geöffnet, die ist noch stärker geworden. Aber ich habe so den Eindruck, dass auf Kundenseite, würde ich mal sagen, die Bedeutung, die der Friseur für einen hat, irgendwie zugenommen hat. Also das höre ich jetzt so allenthalben. Alle, die sagen, da fehlt mir was, wenn es den nicht gibt. Ob er von seinem Image und von seinem Status dadurch aufgewertet wird, das ist noch die Frage.
Der Friseur gewinnt an Anerkennung in der Krise und in 2 Wochen darf er sogar auch wieder besucht werden. Darüber sprach ich mit dem Soziologen Hans Bauer, der das Buch Haarige Kunst vorgelegt hat.